Geistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das schwarze Auge, das Spielleiten und Selbstbeherrschung. Folge 58. Katastrophen im Rollenspiel. Die Arten und Auswirkungen dieser Kataklysmen.
Hallo zusammen, ihr da draußen. Willkommen zu einer katastrophal guten Meistergespräche-Folge heute, wo ich die Freude habe, dann meine MitmeisterInnen zu begrüßen, damit ich, Meister Henny von den Schwafelhelden, mich kennt er ja, nicht allein das hier bestreiten muss. Die da wären einmal die liebe Josi. Hallo Josi.
Grüße.
Und endlich wieder da, nach einmal vermisst werden, der Daniel. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, Fex sei mit euch.
Ja, ich freue mich, dass du jetzt wieder dabei warst. Ich muss dazu aber sagen, das meine ich gar nicht böse, dass es toll war, dass Thomas eingesprungen ist. Also er hat dich gut vertreten, aber natürlich ist es auch schön, dass das Triumvirat der MeisterInnen wieder vereint ist. Sehr schön. Gut, bevor wir mit unserem Thema heute anfangen, möchte ich nach eurem Rollenspiel-Highlight seit der letzten Aufnahme und in letzter Zeit fragen. Was fällt euch da ein?
Also ich habe in letzter Zeit unglaublich viel Rollenspiel gemacht. Das waren nämlich in Markdorf in der Toolbox. Liebe Grüße dorthin. Die Gratis-Rollenspieltage, da habe ich dann an zwei Tagen das Schwarze Auge Retro meistern dürfen und konnte das dann ein paar neuen Spielern näher bringen. Und letztens hatte auch meine Tochter eine Übernachtungsgästin hier und die hat dann dadurch, dass sie von der Toolbox, eben von diesem gratis Rollenspielwochenende, so beflügelt war, hat sie dann mit mir dann quasi auch und mit ihrer Freundin ein Abenteuer bestritten. Da habe ich denen auch was Kleines geschrieben und dann ebenfalls mal so ans schwarze Auge herangeführt. Genau, das waren so die zwei niedlichen kleinen Highlights.
Hast du in dieser Toolbox ein offizielles Abenteuer oder Szenario geleitet? Oder?
Ja, ganz klassisches Anfangsabenteuer, der schwarze Turm, nämlich.
Natürlich.
Ehrlich, sehr schön.
Ja, das schlägt ja schon Wellen, weil eine Zuhörerin ist ja jetzt bei uns auf dem Discord-Server auch gelandet. Ganz begeistert gewesen, hat davon erzählt, dass sie dich getroffen hätte beim Gratis-Rollenspieltag. Und jetzt ist sie auch eine fleißige Hörerin der Schwafelhelden. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße.
Genau. Wie bei Discord. Sie hat ihren Vornamen jetzt nicht genannt. Hexzellenz. Eure Hexzellenz, schön, dass ihr dabei seid.
Ja, klar. Die Hexe, alles klar.
Die Hexe, genau. Die Hexe. Es gibt auch Hexer als Heldentyp übrigens, liebe Hexzellenz. Also ist auch bestimmt mal schön zu spielen. Ja, danke dir. Auch danke für die Werbung, die du für uns gemacht hast. Finde ich immer toll. Gratis Rollenspieltag, eine super Sache. Da haben wir von den Schwafelhelden noch nie was zugemacht. Müssten wir eigentlich mal machen. Habt ihr Ideen da draußen, was wir zum nächsten Gratis-Rollenspieltag denn mal machen könnten? Vielleicht greifen wir das auch mal auf. Mein Highlight war meine Tochter Romy, jetzt 9 Jahre alt. Ist ja begeisterte Spielleiterin, leitet jetzt immer schon so selbstgeschriebene Abenteuer und Spiele und so weiter. Und jetzt hat sie das erste Mal ein Cyberpunk-Abenteuer aus dem Stegreif improvisiert. Da war ich sehr beeindruckt, weil ich damit gar nichts am Hut habe. Aber es gibt eine Ninjago-Staffel, wo die in so ein Computerspiel reinseppen. Da haben wir nachgespielt. Wir waren in so einer Spielhalle, weil sie mag so Retro-Spielautomaten gerne. Und dann gab es ein ominöses Level 13, das es sonst nicht gibt. Und dann sind wir da rein. Mein Sohn und ich, und dann hat sie das geleitet und das war echt cool. Also, weil auch die Läden waren nur so Läden, wo man sich Sachen so auf so ein Interface downloaden konnte und dann hatte man erst die Fähigkeiten und so. Es war richtig, richtig nice. Also, ich bin ein großer Fan von ihr. Das hat Spaß gemacht, weil ich dann auch immer sehr stolz bin. Ja, das war mein Highlight.
Josi. Mein Highlight seit der letzten Aufnahme sind tatsächlich die Schwafelhelden. Ich habe jetzt viele Monate pausiert mit dem Hören der neuen Folgen. Also ich bin irgendwo im Nebelmoor versunken und habe dort lange gebraucht, um wieder rauszukommen. Und bin jetzt endlich wieder eingestiegen und bin direkt volle Möhre direkt in das Worst-Case-Szenario gestolpert. Wer das Nebelmoor gehört hat, weiß wahrscheinlich direkt, was ich meine. Und ich habe fast Tränen gelacht beim Kochen, während ich diese Folge gehört habe. Für mich absolutes Highlight und ich bin wieder voll into it. Ich freue mich drauf, wenn ich demnächst wieder ein paar Stunden Zeit habe, um richtig schön die Folgen nachzuhören. Macht wieder richtig, richtig viel Spaß.
Sehr schön. Das geht ja runter wie Butter. Wunderbar. Oder hast du nur Tasonius so sehr vermisst? Kommt er wieder? Kommt er bald nicht wieder? Die Community ist gespalten. Tasonius, der gute Junge. Gut, wir haben auch Danke an euch beide und danke an die Rückmeldungen zu unserer Meistergespräche-Folge Jäger. Wir hatten noch zwei, drei Rückmeldungen dazu, die möchte ich ja mal aufgreifen. Nane auf Discord hat noch einmal etwas, also hat uns viel, viel geschrieben. Danke, Nane. Wir nehmen davon nicht immer alles natürlich mit, aber du hast auch noch mal geschrieben, dass du einen Menschen- und Kopfgeldjäger mal gespielt hattest, ihn aber auch bei den Söldnern verortest. Ich finde, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir gesagt haben, denn Daniel, du hast ja nicht mitmachen können bei der Folge, aber wir hatten auch gesagt, dass der Jäger moralisch immer eher gut angesiedelt ist. Jetzt bestätigt Nane das nochmal bei Discord, dass er den Menschenjäger so bei den Söldnern eher unterbringen würde. Eine weitere Meldung, worauf wir gar nicht eingegangen sind, ist auf den Gott der Jagd bei DSA im Aventurien, nämlich Firun, der offizielle im Pantheon der Zwölfe der Gott der Jagd ist. Das stimmt, das ist eigentlich ein Thema, das wir komplett haben außen vor gelassen. Aber ich möchte hier mal eins tun. Ich möchte mal die Aspekte von Firun, dem Gott oder Göttin, wie man es nimmt, der Jagd einmal aufzählen. Und ich finde, wenn man das hört, weiß man auch, warum der Jäger ein bisschen so eingefärbt ist. Denn der Gott der Jagd bei DSA hat folgende Aspekte. Askese, Disziplin, Eis, Gletscher, Hagel, Jagd, da ist es, Kälte, körperliche Härte, Natur, Norden, Schnee, Selbstbeherrschung, Selbstüberwindung, Stärke, Stillstand, Tod, Überleben, Wege, Wildheit und Winter. So. Und ich finde, das unterstreicht ja schon so ein bisschen diesen Tonus des Jägers. Fand ich auch nochmal eine gute Meldung. Ich weiß nicht mehr, wer mir das geschrieben hat. Er oder sie sehe es mir nach, aber stimmt. Für Runen haben wir außen vor gelassen. Als letzte Meldung zum Jäger, Markus Erdmann auf Facebook, danke dafür, hat uns einen schönen Tipp gegeben. Und zwar gibt es die Spielhilfe Raues Land im hohen Norden von DSA. Die habe ich noch nicht gelesen selber. Dort gibt es nochmal Jägerklassen, also Heldentypen, nochmal zum Spielen, nämlich den Goldsucher und den Walfänger. Wusste ich nicht, auch schön. Das heißt, für alle da draußen, die die Jägerfolge interessant fanden und sich überlegen, diesen Heldentypus zu spielen, in der Spielhilfe Raues Land im hohen Norden gibt es noch diese Variationen. Ich meine, die kann man ja sowieso sich aus den Fingern saugen. Klar, kann man immer. Ich finde es aber schön, dass es dazu Material gibt. Ja, finde ich cool. Walfänger, so wie Creek Quack oder so, schon nice. Mir tut es ja fast schon leid, dass du bei der Jägerfolge nicht dabei warst. Kann ich dich irgendwie dazu überreden, so in 5 bis 5,5 Sätzen kurz nur zu sagen, was du vom Jäger hältst? Einfach, weil ich will das nicht wissen. Wir müssen jetzt auch nicht groß das breit treten, aber so einmal ein Statement dazu. Oder ist dir das jetzt so, überfalle ich dich damit zu sehr?
Nee, gar nicht. Also wir hatten ja jetzt auch gerade die Freundin meiner Tochter, die da war, die hatte sich entschlossen, eine Jägerin zu spielen. Die hat aber auch, glaube ich, automatisch auch schon das aus der Kurzbeschreibung schon ein bisschen so herausgelesen, was du gesagt hattest, also eher so moralische Gut. Obwohl man halt eben doch irgendwo jagen geht. Aber das war etwas, was sie dann angesprochen hatte, so diese Naturverbundenheit, dieses, man hat dann doch irgendwie was mit der Natur tausend zu tun, man ist so ein bisschen abgeschieden. Das hat sie da an der Rolle angesprochen und hat dann auch zum Jäger gegriffen. Und wir hatten in den letzten Runden, wenn ich mich zurückerinnern kann, nicht so viele Jäger. Aber ich glaube, Jäger ist tatsächlich so ein Typus, den könnte ich schneller in ein Abenteuer integrieren und mir vorstellen als Barden, mit denen ich ja nicht so klarkomme.
Deine Abneigung vom Barden ist so vehement, dass du selbst eine Frage nach dem Jäger am Ende damit endet.
Mit einem Barden. Es endet mit einem Barden.
Besser als der Barden. Es endet immer mit dem Barden. Wie nutzlos ist dieser Luftikus.
Ja, okay. Meine 2 Cent zum Jäger. Meine 2 Heller, muss ich eher sagen.
Ja, genau. Gut, das heutige Thema, ihr Lieben, ist das Thema Katastrophen im Rollenspiel. Wir haben uns eingangs noch kurz geschlossen, waren uns teilweise uneins, aber haben uns geeinigt darauf, dass wir jetzt tatsächlich über In-Time, also das heißt Katastrophen im Rollenspiel, sprechen. Welche das sind, natürlich darüber reden wir jetzt gleich, aber ich sag mal Katastrophen in der Spielegruppe. Ganz egal, ob man jetzt Unpünktlichkeit schon als Katastrophe wähnt oder eben, dass eine Gruppe auseinanderbricht oder wie auch immer. Das lassen wir erstmal außen vor. würden wir vielleicht gesondert behandeln. Aber für uns geht es jetzt erstmal um In-Time-Katastrophen. In-Time, für die von euch, die es nicht wissen, vielleicht die AnfängerInnen da draußen, das bedeutet alle Sachen, die quasi innerhalb des Spielgeschehens passieren. Genau, das bedeutet In-Time. Also, die Eingangsfrage an euch beide. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an Katastrophe oder Katastrophen denkt? Jetzt im Rollenspiel vielleicht oder auch allgemein? Was ist so eure erste Assoziation damit?
Naja, Katastrophe ist ja erst einmal irgendetwas, was sehr plötzlich kommt. Vielleicht was so Unvorhersehbares. Und es richtet dann, es richtet immer so einen ziemlich großen Schaden an. Ja, oder stellt halt die Welt irgendwie auf den Kopf. Ja, also es heißt ja dann, dass da, also für mich wird dann irgendwie so ein Normalzustand, der wird ja völlig zerstört durch eine Katastrophe. Es ändert sich halt alles zum Schlechteren. Ich habe dann auch immer so ein Gefühl von, eine Katastrophe bedeutet auch immer, es ist immer so eine Art von Verlust da. Also irgendwas geht ja verloren, irgendwas essentiell Wichtiges geht verloren. Es überfordert dann beispielsweise die Einwohner, die Menschen, die Tiere, die Natur, irgendwie sowas. Also wobei, apropos Natur, es kann ja auch schleichend sein. Ja, Klimakatastrophe, es kann ja auch so sich heranschleichen und dann am Ende trotzdem eine unglaublich große Auswirkung haben. Ja, also es ist irgendwie die Zerstörung eines geliebten Normalzustandes, würde ich mal sagen. Das ist eine Katastrophe, so erstmal so grundlegend.
Also du würdest sozusagen, die Konsequenz ist der entscheidende Aspekt für dich.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich ja, weil man sagt ja auch so schön, ob es zur Katastrophe kommt. Also es ist ja so, es rollt heran. Ja, du kannst es ja irgendwo dann doch sehen oder spüren oder herauslesen. Es gibt halt irgendwelche Zeichen. Und dann ist halt eben die Frage, ja, kommt sie wirklich herangerollt und bricht dann über dich herein?
Interessant. Sehr viele interessante Gedanken dazu. Werden wir auch noch einzeln drauf eingehen, auf viele Sachen, die du angesprochen hast. Ich würde aber trotzdem jetzt nochmal sammeln, so unsere ersten Eindrücke. Aber ich sehe schon, weil ich bin mit ein, zwei Sachen gar nicht einverstanden, wie du gesagt hast. Was ja wunderbar ist, weil das natürlich eine schöne Möglichkeit gibt, uns auszutauschen. Aber Josi, was ist mit dir? Was ist das Erste, was du denkst, wenn du an Katastrophen denkst?
Im ersten Moment denke ich an Naturkatastrophen. Also Naturkatastrophen riesiger Art von Vulkanausbrüchen, riesige Flutwellen, Erdbeben, also dieser Art Naturkatastrophen. Aber vor allem im Zusammenhang damit, dass so ein erstickendes Gefühl der Ohnmacht in einem selbst, also in dem Charakter halt entstehen kann. So dieses Gefühl von, ich kann hier nichts gegen tun. Und dann denke ich mir, ja, das muss aber gar keine Naturkatastrophe sein. Das kann ja auch das Sterben des Oberhauptes sein, das gerade noch alle irgendwie zusammengehalten hat und jetzt bricht ein Krieg los oder sonst was. Also ich würde die Definition an Katastrophe, was das alles sein kann, wahrscheinlich weiterfassen, aber dieses erstickende Gefühl der Ohnmacht bleibt für mich. Also für mich ist eine Katastrophe etwas, gegen das man sich nicht aktiv wehren kann. Man kann irgendwie vielleicht versuchen, damit umzugehen, aber man kann nichts dagegen tun und das ist einem sehr, sehr bewusst.
Okay. Mit mir einmal aufschreiben. Sorry, schreib einmal mit, das schneide ich dann später raus. Josi, ich glaube, ich muss mich so ein bisschen neben dich stellen. Also jetzt nicht gegen Daniel, das will ich gar nicht damit sagen, aber ich hätte das Gleiche, das wollte ich damit nicht sagen. Ich hätte das Gleiche gedacht bei mir. Ich denke als erstes auch an Naturkatastrophen, Vulkanausbruch, Tornado, Erdbeben, Flutwelle und so. Und vor allen Dingen, da bin ich vielleicht schon ein bisschen geprimed, auch durch diesen Podcast oder worüber wir hier reden. Ich denke auch an die Möglichkeiten der Inszenierung. Also ich denke direkt an die Farben, die Klänge, die Größe von Katastrophen. Das finde ich was ganz Wunderbares. Also dieses Schauspiel dahinter, das ist so das Erste, was mir einfällt, so was ich eigentlich mag und interessant finde. Also ich finde auch so das Thema Katastrophen sowieso interessant. Auch jetzt irgendwie Dokumentationen darüber anzuschauen oder Filme, je nachdem, wie gut sie gemacht sind, natürlich, mir darüber anzuschauen. Also ich finde, Katastrophen sind so sehr interessant zum Orchestrieren so als Meister. Das finde ich eine sehr schöne Sache, sehr dankbar, macht mir sehr viel Freude. Und das Leid der Spieler natürlich auch, aber ich finde, es ist immer was Schönes. Weil es auch nicht so schwer ist. Also ich finde, Katastrophen sind in der Darstellung immer relativ klar, wenn man jetzt einen Vulkanausbruch nimmt oder so.
Findest du? Oh.
Ja.
Oh, ich bin gespannt, wie diese Folge weitergeht.
Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Warte, wo haben wir denn eine Frage dafür? Darstellung von Katastrophen.
Interessant war ja auch, dass Josie ja auch eine ganz andere Art von Katastrophe angesprochen hat, nämlich so eine für dich, also so soziale Katastrophe. Ja, wie du gesagt hattest, was passiert, wenn jetzt der Anführer eines Dorfes oder so wegstirbt und dann kommt es eben zum Krieg. Also es gibt anscheinend auch wohl bestimmt noch so einen ganzen Fächer an verschiedenen Katastrophen. Ja, und ich war jetzt am Anfang gedanklich auch doch irgendwo eher bei so einer Naturkatastrophe eher.
Ja, klar. Ja,
stimmt, soziale Katastrophe, ja klar. Mhm.
Die Frage ist halt, ich meine, das ist jetzt, ich will mich jetzt auch noch nicht in der Semantik oder so verlieren, die Frage ist halt nur, ab wann wird was zu einer Katastrophe und wann ist etwas ein schwieriger Umstand? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, wir spielen jetzt, gehen wir mal ins Rollenspiel rein, ja, eine Heldengruppe und dann wird die Leibwache des Grafen wird ermordet und das ist jetzt der Aufhänger des Abenteuers. Würde ich ja jetzt per se sagen, ist schlimm, da ist jemand tot, was auch immer, ist ja keine Katastrophe. Das wäre nicht das erste Wort, was mir in den Sinn kommt, obwohl es eine schlimme Situation ist. Wenn ich aber sage, okay, da ist ein Damm, der steht seit 1000 Jahren, der bricht jetzt und dann kommt eine Flutwelle, das würde ich eher als Katastrophe bezeichnen. Die Frage ist, ab wann wird was eine Katastrophe und wann ist es nur ein schwieriger Umstand, eine Tragödie, etwas Schreckliches? Also ab wann würdet ihr sagen, das ist für mich die Definition von einer Katastrophe jetzt so.
Schwer.
Ja. Ich glaube, ich würde den Punkt von gerade nochmal mit aufgreifen, mit dieser Ohnmacht. Und jetzt rein rollenspieltechnisch, aus dem Bauch heraus könnte ich sagen, dass sobald man noch die Möglichkeit hat, mit einer Würfelprobe etwas zu bewirken, wie ich habe einen generell reißenden Fluss und muss da irgendwie drüber kommen. Es ist eine super Herausforderung, es ist super schwierig. Ich kann dabei draufgehen, aber ich kann würfeln, ob ich rüberkomme. Aber wenn da die Flutwelle ist, bringt mir jede Schwimmprobe nichts mehr. Also das kann ich zwar nochmal machen, aber es wird nichts bringen, weil der Wert einfach total viel zu hoch ist, um da irgendwie gegen anzukommen. Also ich würde bei einer wirklichen Katastrophe nicht mehr ein Gegenangehen erwürfeln lassen. Das ergibt für mich keinen Sinn mehr. Bezieht sich aber auch wieder auf Naturkatastrophen.
Würdest du dann als Meisterin wirklich dann sagen, okay, das ist dann eine Flutwelle oder ein Vulkanausbruch und man kann halt fliehen, weglaufen, was auch immer, ja, aber wirklich ab einem gewissen Punkt verhindern oder dagegen angehen, würdest du tatsächlich blockieren als Möglichkeit oder würdest du sagen, ja, macht ruhig, aber ihr habt eh keine Chance? Wie würdest du das handhaben?
Eher Letzteres. Also ich würde es schon sehr klar versuchen herauszustellen, dieses, du kannst dich jetzt zwar gegen diese Lava stellen und dein Schild dagegen machen, aber wenn du richtig krass jetzt eine Doppel-Eins würfelst oder was auch immer, dann schaffst du das eine Runde auszuhalten, aber danach schmilzt dir dein Schild weg. Und dann stehst du mitten in der Lava. Willst du das wirklich? Und danach ist es halt so, dieses, okay, du bräuchtest jetzt, also wow, ich bin wieder so in Fate, ne? Also man kann maximal bis zu 8 erreichen, wenn man so einen richtig krassen Wert hat. Und du brauchst aber mindestens eine 20.
Okay, also bei dir ist es dann eher so die, ob es abwendbar ist überhaupt noch oder nicht, ist bei dir so ein Aspekt, der im Vordergrund steht. Okay. Ich finde, Daniel, du hattest das gesagt. Also ich finde, eine Umwälzung, eine Veränderung der Welt ist für mich so ein Faktor. Das Ausmaß möchte ich es mal nennen. Sprich, ein Haus brennt ab oder eine Stadt brennt ab oder ein Landstrich. Ich finde, das ist so ein bisschen, klar, kann man jetzt sagen, ab wie vielen Häusern ist das dann ein großes Ausmaß. Aber ich, im Großen und Ganzen finde ich, eine Katastrophe verändert etwas. So dass ganze Landstriche, ganze Dörfer oder ganze Kontinente, wie auch immer, verändert werden. Also es kann auch schleichend sein, hattest du ja auch gesagt, aber das ist für mich so ein bisschen die Definition von einer Katastrophe, dass sich wirklich etwas grundlegend verändert im Land oder in der Stadt oder so. Halt meistens zerstörerisch erstmal, aber das würde ich als Katastrophe bezeichnen. Also ein Tornado halt oder ein schwerer Sturm und so weiter. So, das ist so meine Definition. Aber da sind wir natürlich auch wieder bei Naturkatastrophen erstmal, aber hatte ich ja auch gesagt, das ist ja erstmal meine erste Assoziation. Daniel, was ist mit dir?
Ich überlege gerade, was für mich dann so emotional, also wo ich emotional die Grenze habe, wo ich sagen kann, wie du gerade gesagt hattest, das ist jetzt noch einfach ein schwerer Unglücksfall oder das ist dann schon eine Katastrophe. Also für mich hat halt eine Katastrophe einmal etwas so Unaufhaltsames, du kannst es nicht aufhalten, hatten wir schon gesagt. Dann das andere, was Josie gemeint hatte, es ist auch so, da spielt auch diese Ohnmacht eine Rolle rein, dass du halt nichts dagegen tun kannst. Das ist das eine. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich glaube aber auch das Ausmaß. Also du hast ja auch gerade anklingen lassen, ab wann ist es denn eine Katastrophe, wenn jetzt in einer mittelalterlichen Stadt oder in Gareth, lass es mal da sein, wenn da jetzt ein Brand ausbricht, wenn da ein Feuer ausbricht. Und wann ist es eine Katastrophe? Wenn ein Haus abfackelt, ist es für die Leute, die da drin wohnen, ist es eine Katastrophe. Also es ist auch irgendwie von der Perspektive her wohl, da kommt es auch drauf an. Ja, von der Stadt aus gesehen, ein Haus, das abbrennt, ist keine Katastrophe. Aber sobald es dann halt um sich schlägt und ja, keine Ahnung, wo ist da die Schmerzgrenze? 30%, 40%, 50% der Stadt verschlingt das Feuer? Da wird es eine Katastrophe. Und ich glaube, was aber bei Katastrophen auch so ein wichtiger Faktor ist, ist so dieses, du kannst es halt einfach nicht mehr kontrollieren. Also es ist dann so ein Ereignis, das dir über den Kopf wächst und du hast keine Kontrolle über das, was dann nachher noch geschehen wird. Ich glaube, dann ist es so mit diesem Endergebnis und mit diesen anderen Faktoren, die da reinspielen, ich glaube, dann ist es auch eine Katastrophe. Weil der Kontrollverlust muss irgendwie da sein. Wenn du es kontrollieren könntest, hättest du es ja irgendwie im Griff und könntest Schadensbegrenzung betreiben, dann wäre es keine Katastrophe, finde ich.
Ja.
Ja, ja, dieses Chaos. Das denke ich, ja.
Das ist ganz interessant. Nee, alles gut. Das ist ganz interessant, was du sagst, weil ich stelle mir vor, dass Katastrophen, besonders Naturkatastrophen, auch ganz oft in einem Abenteuer, wenn man das spielt, nicht quasi das sind, wo es darum geht, das verhindern oder nicht verhindern. Es könnte zwar auch sein, aber dass man sagt, okay, in dem Abenteuer geht es um einen Vulkanausbruch, der passiert auch, aber das Abenteuer passiert drumherum. Retten wir noch das und das oder bergen wir das Artefakt, bevor die Stadt untergeht oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt auch was Katastrophen oft ausmacht, dass sie erzählerisch sozusagen die Welt einfärben, verändern, aber quasi gar nicht der Stein des Anstoßes sind, in dem Sinne, den man jetzt abwenden muss oder so. Das ist, glaube ich, oft der Fall. Also es gibt ja zum Beispiel das Zyklopenfeuer, das Abenteuer, das immer damit endet, dass da der Vulkan ausbricht, weil das eigentlich ganz egal ist und man kann innerhalb dieses Rahmens trotzdem die Quest schaffen oder nicht, der Vulkan bricht trotzdem aus, einfach am Ende. Und es gibt ja auch Abenteuer, zum Beispiel diese in Greifenfurt, die während der Orkensturms spielen. Dieser Krieg findet ja immer statt. Es geht halt nur darum, wie man innerhalb dieses Kriegs handelt. Du hast was gesagt, Daniel. Josi, ich habe jetzt aus deinem Gesicht gelesen, ich weiß nicht, ob das da war, wo du nicht einverstanden warst oder nicht. Du hast gesagt, Katastrophen sind immer zum Schlechteren. Da würde ich dir widersprechen. Josi, wie siehst du das? Würdest du das auch so unterschreiben?
Nee.
Ja, siehst du, habe ich doch dich richtig lesen können. Möchtest du das denn ausführen?
Nee, ich glaube, sie sind nicht immer zum Schlechteren. Verheerender Brand, der alles bis auf die Grundfeste niederbrennt, kann damit auch ganz viel Schlechtes und Fäulnis niederbrennen. Vielleicht eine Fäulnis, die Krankheit ausgebreitet hätte. Und ich glaube, dass auch auf einem runtergebrannten Boden oder nach einer Flutkatastrophe oder so die Möglichkeit für einen Neuanfang besteht. So wie es muss erstmal richtiges Chaos herrschen, damit danach wieder Ordnung entstehen kann. Diese Richtung.
Ein sehr daoistisches Prinzip, das du da ansprichst. Ja. Ich finde, Katastrophen können auch. Also ich möchte einmal so vorweg sagen, dass ich finde, man muss sich hüten, dass man so über Katastrophen so salopp spricht, weil es ja auch Menschen gibt, die davon wirklich betroffen sind. Ne? Also da wollen wir keinem zu nahe treten. Aber natürlich in Geschichten haben Katastrophen manchmal, finde ich, auch irgendwas Läuterndes oder moralisch Läuterndes, weil zum Beispiel der vermeintliche Untergang von Atlantis oder wie auch immer wird ja auch immer angedichtet durch als Strafe für Überheblichkeit, für Aufstand gegen die natürliche Ordnung und so weiter. Also ich finde, da haben Katastrophen auch manchmal in Geschichten, und das kann man, finde ich, in Abenteuern auch verorten, so ein bisschen so eine läuternde Funktion oder strafende Funktion. Und ob das immer zum Schlechteren ist, weiß ich nicht. Es kann ja auch, also der Fall des Römischen Reichs zum Beispiel in der Dieswelt war ja auch gut. War ja auch einfach, weil das die Blase quasi geplatzt ist und es war ja auch zum Besseren. Also sage ich mal als alter Gallier jetzt natürlich nur, aber ja, aber ich würde auch widersprechen. Ich finde, es kann auch zur Neuwiedergeburt oder zum Erneuerung führen. So.
Auch der Phönix muss erst in Flammen und Asche aufgehen, um wieder neu geboren zu werden.
Genau. Ja, Daniel. Jetzt weiß ich, er ist gerade kurz nicht da. Hört er uns?
Die Katze musste raus, Entschuldigung.
Katze musste raus, ja.
Ja, die wandert gerade ein bisschen hin und her und kann sich nicht entscheiden. Deshalb.
Eine diesbildliche Katastrophe.
Ja, was sagst du dazu? Ja, also wir haben jetzt beide quasi ein bisschen das relativiert mit dem immer zum Schlechteren. Würdest du jetzt, was sagst du dazu?
Ich glaube, das klang ja bei dir auch schon an, es ist halt eine Perspektivsache. Ja, wenn du jetzt der Kaiser des Römischen Reiches bist und siehst halt, wie es den Bach runtergeht, das ist für dich natürlich eine Katastrophe. Ja, aber die Leute, die halt sich gegen das Römische Reich aufgelehnt hatten, für die ist es halt eben dann natürlich keine Katastrophe, sondern ein Neuanfang oder sich befreien, ja, aus dem Römischen Reich. Also es klingt halt auch so, wenn man diesen Perspektivwechsel drin hat, sind Katastrophen ja auch irgendwo immer so, offensichtlich so ein Wendepunkt. Ja? Also irgendwo alles geht den Bach runter und dann gibt es einen Neuanfang und eine neue Ordnung. Und das kann dann halt eben für einen ganzen Landstrich oder ein ganzes Reich gelten. Es kann aber auch was Persönliches, Individuelles sein. Ja, beispielsweise auch für einen Charakter, ja, dass halt eine Figur oder ein Charakter quasi eine persönliche Katastrophe erlebt und sich dann danach wieder neu ordnen, neu aufbauen muss. Also gibt die Katastrophen haben also ganz verschiedene Funktionen. Also so wie du gesagt hast, man kann einmal innerhalb einer drohenden Katastrophe spielen, weil du dann einen Handlungsraum hast. Andererseits kann es auch eben ein Neuanfang für individuelle Figuren sein. Also ja. Ja. Ist ganz schön breit gefächert,
die Katastrophen. Sehr breit gefächert, genau. Und das Verhindern von Katastrophen, je nach High-Fantasy-Setting kann man natürlich, würde ich jetzt nicht zu oft machen, damit das nicht so inflationär ist, aber kann man natürlich meiner Meinung nach manche Katastrophen vielleicht trotzdem abwenden, wenn dahinter jetzt irgendein Schwarzmagier steckt und so. Aber klar, wenn es einmal losgeht, würde ich jetzt sagen, den Tornado kannst du nicht aufhalten, aber wenn man weiß, dass irgendwer will jetzt irgendwie eine Flutwelle entstehen lassen, da kann man ja vielleicht schon versuchen, das zu verhindern. Wollen wir mal, ich würde gleich mal die Kurve kriegen zum eigentlichen Rollenspiel und weg vom Philosophischen, aber ist auch interessant. Aber wollen wir mal sammeln, was für Katastrophen könnte man denn jetzt als Meister oder Spielleiterin einsetzen? Außer, wir hatten jetzt schon Naturkatastrophe, Klimakatastrophe hattest du jetzt schon angesprochen, kannst du ja auch noch mal erläutern, aber was gibt es sonst noch, was euch einfällt? Das könnte man so in Abenteuern und Kampagnen so verwenden. Als Katastrophe. Habt ihr da noch was außer Natur?
Ja, Krankheiten zum Beispiel. Das war ja, glaube ich, irgendwo in der Filiasson-Saga irgendwo am Anfang, bei den ersten 3 oder 4 Abenteuern, da sind die Charaktere, glaube ich, auch in ein Dorf oder in einen Landstich gekommen, wo eine Krankheit gewütet hat. Da war, glaube ich, irgendwie so eine Plage. Mhm. Das ist aber schon lange her, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also katastrophale Zustände aufgrund dieser Krankheit, ja, wo die dann reinkamen und dann ebenfalls helfen mussten.
Ja. Was gibt's denn auf noch? Auf der Spur des Wolfes.
Des Wolfes, ja, genau, das war das, ja. Handlungstreiber, ich meine, wenn du jetzt Katastrophen als Handlungstreiber einsetzt, hast du ja echt eine Vielzahl an Möglichkeiten. Was haben wir denn konkret an Katastrophen erlebt in Abenteuern? Ich meine, klar, klassisch Boborat, Weltuntergang, drohende, die Welt geht unter, die klassische Katastrophe, die magische Katastrophe, apokalyptische Katastrophe.
Ich bin gerade eher auf dem...
Ja, bitte, Josi, sag du zuerst.
Ich bin gerade eher auf dem Trichter von persönlichen Katastrophen, also die einzelnen Charaktere anzugehen oder nur sich einen rauszupicken und da ganz extrem mit zu spielen zum Beispiel. Also da bin ich wieder bei Kommunikation ist alles. Ich würde, glaube ich, keine Charakterkatastrophe einfach umsetzen, ohne den Spieler vorher darauf vorbereitet zu haben oder mit ihm zu sprechen. Aber ich rede von Katastrophen für einen Charakter wie... Wenn der Charakter von Anfang an immer das Ziel hat, seine Schwester zu finden, weil er dazu ausgezogen ist, ne? Beispiel hier, der Jäger zum Beispiel, um seine Schwester zu finden, wie letztes Mal besprochen. Und dann gibt es diese Katastrophe, dass die Schwester zum Beispiel verstorben ist oder bevor er sie finden kann, gerade vor seinen Augen stirbt. Also die komplette Motivation eines Charakters zu zerstören, rollenspieltechnisch, ist für diesen Charakter eine Katastrophe. Oder auch das komplette Gedächtnis zu löschen. Kann ein Neuanfang sein, total toll. Aber kann halt auch eine pure Katastrophe sein, sofern man keine Möglichkeit gibt, es wiederzubekommen.
Sehr interessant, das Beispiel mit dem Jäger. Ich finde es auch schön, dass du das aufgreifst aus der letzten Folge. Weil das schön mit der Schwester, die er dann suchen muss. Das, Daniel, für dich, das hatten wir als mögliche Motivation für den Jäger mal uns ausgedacht, damit er weg aus dem Wald zieht. Ich finde es ganz interessant, weil eine, wenn die Schwester ja zum Beispiel jetzt unheilbar krank ist oder so, oder irgendwie einer Plage unterliegt, dann ist der, die, unsere Definition von Katastrophe greift dann bei dieser Schwester oder bei dieser Person genauso wie bei einem Vulkanausbruch, denn es ist nicht vermeidbar und krempelt sozusagen das ganze Leben des Jägers oder der Jägerin dann um. Also es ist interessant, dass man diese Parallele der Definition ziehen kann, im Kleinen wie im Großen, dass das trotzdem passt noch darauf. Faszinierend. Würdest du denn als, du hast ja gesagt, abwendbar ist es nicht. Würdest du das denn vielleicht als Meisterin forcieren, weil du sagst, oh, die Schwester, die mache ich jetzt unheilbar krank, das ist ein interessanter Aspekt. Würdest du das nur in Absprache mit dem Spielern machen, weil da muss man ja auch aufpassen bei Katastrophen, die in Richtung Krieg gehen. Und ich sag mal Hungersnöte, Flüchtlingsströme und so weiter, wo man sagt, Triggerwarnungen mit so, wie würdest du das handhaben? Solche Katastrophen, wie würdest du mit sowas umgehen?
Meinst du jetzt die individuellen oder die individuellen im großen Maße? Okay, die individuellen. Wenn mir dieser Gedanke kommen würde, dass das eine Katastrophe wäre, die man einbauen könnte, würde ich das tatsächlich nicht ohne Rücksprache machen. Genauso wenig wie ein Charaktertod oder so. Das fände ich zu krass. Ich müsste einen Spieler oder eine Spielerin unfassbar gut kennen und vorher ein Mach mit diesem Charakter, was du möchtest, bekommen, dass ich wirklich von Herzen glaube, dass ich überhaupt daran denken würde, das ohne Absprache zu machen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich im Detail schon vorausgehen würde, was dann wirklich passiert, weil das könnte auch das Spielprinzip ändern. Aber ich würde Dinge absprechen, ja, auf jeden Fall. Ich möchte ja schließlich ein schönes Spielerlebnis für meine Mitspielenden schaffen und keins, das gegebenenfalls von Charakter auf Spieler übergreift und dann auch zur Katastrophe wird. Das möchte ich nicht.
Ich würde auch bei Katastrophen grundsätzlich immer berücksichtigen, dass Menschen unterschiedliche Distanz haben zu Katastrophen. Ich sag mal, für manche mag ein, also Vulkanausbruch ist vielleicht etwas, das für alle Leute weit weg ist. Aber wenn man zum Beispiel einen Tsunami ausspielt, kann ich mir vorstellen, dass Menschen da direktere Assoziationen haben mit Unglücken, die passiert sind in der Welt und so. Und da würde ich halt auch immer ein bisschen gucken, mit wie viel Feingefühl man da reingeht. Ne? Also da muss man die Gruppe gut kennen oder ne, ob man sagt, ja, und dann ein Tsunami und lustig, haha oder so. Oder ob man sagt, hey, ne, das ist ein bisschen too close to your life. Also da würde ich auch aufpassen. Stimme ich dir absolut zu. Kann man natürlich nicht alles abdecken, aber wenn man schon weiß, okay, wir spielen jetzt, ich finde Krieg ist auch ein gutes Beispiel, wir spielen jetzt so ein Setting, vielleicht nochmal so eine Zwischen-Session Zero machen und sagen, Leute, gibt es da jemanden, der das nicht so gut trennen kann, jetzt diese Fiktion von dem erlebten Alltag, so würde ich jetzt sagen, wenn man schon beim Thema, ja.
Finde ich richtig gut, auch mit der Zwischen-Session Zero quasi, also ein Zwischengespräch, gerade wenn so ein Abenteuer ansteht. Und ich würde das sogar auch machen, wenn man glaubt, die Gruppe gut zu kennen. Also auch wenn man jetzt schon einige Abenteuer zusammen gespielt hat, wenigstens nochmal am Anfang der Runde kurz anteasern, hey, das ist unser Thema, wollt ihr mir noch was mit auf den Weg geben? Oder ne, nochmal kurz betonen, es gibt diese X-Card oder sonst was. Weil auch da kann es ja Szenarien geben von, wir haben jetzt eine riesige Flutwelle und die zerstört irgendwie ein Dorf in der Ferne, was man sieht. Oder man geht dann da lang und sieht ertrunkene Dorfbewohner. Das macht einen riesigen Unterschied, je nachdem, wie nah man die Katastrophe an die Charaktere und damit an die Spieler ranbringt oder nicht.
Ich finde auch, ist ganz interessant, so, du hattest jetzt so längere Katastrophen angesprochen. Also ich finde sowas wie Eiszeiten und Dürren auch interessant. Vielleicht auch, wenn man so Settings macht. Ich meine, wir reden ja immer über DSA. Ich finde, das kann man da auch machen. Aber dann so postapokalyptische Settings, die auch schon etabliert sind. Also ich sag mal, ein Setting, das schon spielt nach einer tausendjährigen Eiszeit. Und wie die Menschen damit umgehen. Oder die Menschen leben unterirdisch, weil die Sonne überbrennt oder so. Also sowas finde ich auch immer sehr spannend. Und finde ich, bei DSA gibt es ja zum Beispiel auch die Schwarzen Lande später nach der G7-Kampagne, wo auch die Landstriche verwüstet sind oder verdorben oder wie auch immer man es jetzt nennen mag, finde ich auch spannend, wenn man Katastrophen quasi so nutzt, dass man im Nachgang der Katastrophe spielt. Also man sagt zum Beispiel, okay, dort ist was passiert, das Abenteuer spielt aber ein Jahr später und man muss noch einmal in dieses verbrannte, tote Land, wo vor einem Jahr der Vulkan ausgebrochen ist, aber man muss noch mal hin. Und dann ist es quasi wie so ein Echo der Katastrophe. Das finde ich auch schön, also weil man das natürlich gut darstellen kann.
Ja, ich dachte gerade so an ein Abenteuer, was ich selbst mal geleitet habe, in dem ein Vulkanausbruch fast vorkam. Moment, mein Gehirn macht gerade lustige Dinge. Das ist der Vulkanausbruch, den sie fast gefasst hätten. Das war was anderes. Woher kommt das denn?
Ein Fassausbruch? Das war die Katastrophe beim Schrebergartenfest.
Nein. Also, Johnny Depp, Jack Sparrow, der Pirat, den sie fast gefasst hätten. Egal, ich bin mir was ganz anderes.
Was redest du denn gerade ganz Entschuldigung, warst gar nicht auf Toilette. Du hast ja einen Schnaps gegönnt, Williamsbirne oder so reingepfiffen.
Nein. Ja. Entschuldigung, ich rede nicht von vergangenen Katastrophen, sondern von Katastrophen, die das Rollenspiel beeinflussen, aber niemals vorkommen. Und so bin ich drauf gekommen, durch das Abenteuer, bei dem der Vulkanausbruch fast vorgekommen wäre. Es hat sich darum gedreht, dass ein Volk glaubt, dass der Vulkan wieder ausbrechen wird, ohne zu wissen, dass es ein Vulkan ist, weil die einfach gedacht haben, der Feuergott wird sie bestrafen. Und dieses ganze Abenteuer hat sich darum gedreht, um die Angst vor einem Vulkanausbruch, ohne dass das jemals passiert ist. Also man kann auch Katastrophen bespielen oder leiten, ohne dass sie vorkommen. Also weil sie in der Vergangenheit liegen oder weil sie nur in den Köpfen der Menschen existieren zum Beispiel.
Wunderbar. Tolle Idee. Da hast du auch so diese Aspekte der, wie gehen Menschen mit einer globalen Angst um. Ne? Also zum Beispiel so, ich sag mal, ein Komet rast auf Erde zu, was auch immer, Sternsplitter, was auch immer das sein mag. Und dann hast du die Unheilsvoraussager und die Leute, die sich vielleicht schon den Freitod hingeben, andere wollen es verhindern oder fliehen. Also, und diese ganze Art und Weise, damit umzugehen, verursacht selber schon ganz viele Konflikte, ob es jetzt eintritt oder nicht. Das ist eine wunderbare Idee. Ja. Also quasi, wir haben jetzt ja gesagt, man kann vor den Katastrophen, während den Katastrophen, neben den Katastrophen und nach den Katastrophen spielen. So, ist wunderbar.
Das ist total gut. Mann, Wahnsinn. Diese Folge ist ist ein bisschen jetzt schon, ich finde, deeper, als ich erwartet hätte.
Ja,
das ist also in meinem Gefühl zumindest, ja.
Deeper, so wie Deep Impact, ein Katastrophenfilm übrigens. Ja,
genau. Jetzt stimmt.
Ja, hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Nein, das hat er nicht, aber ich fand es so lustig, weil er Deep Impact heißt. Oh, okay. Oh, was ist hier los? Ich habe hier gerade. Okay. Gut. Was ich interessant finde, ich habe hier Schiffsunglück stehen. Schiffsunglück.
Schiffskatastrophe.
Ich wollte gerade sagen, ist für mich keine, aber das ist eigentlich so, die Frage ist. Ich glaube, es kommt immer darauf an, in welchem Rahmen man die Katastrophe spielt, weil für die auf dem Schiff, Daniel, deine Perspektive, ist das also ein ganzes Abenteuer, was darauf auf einem Schiff spielt, das halt dann untergeht und man muss irgendwie dabei noch irgendwas schaffen oder so, ist, finde ich, könnte man auch im weitesten Sinne das Katastrophenabenteuer werten. Also, weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Schiffsunglück, würdet ihr das schon als Katastrophe noch werten oder nicht? Ich meine, es ist jetzt natürlich auch einfach Haarspalterei, aber.
Ja, wieso nicht? Ich meine, weißt, erinnert ihr, ich weiß nicht, habt ihr das mal gesehen? Es gab doch in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre diese totalen Katastrophenfilme und auch dann diese Höllenfahrt der Poseidon, weißt du, wo dieses Schiff dann so gekippt ist und dann auf dem Kopf stand. Mega. Ach Gott, ja, diese, ach, dann noch die Flugzeugkatastrophenfilme und Shuttle-Katastrophenfilme, oh Gott. Aber ja, ich denke, also wenn du da wirklich so drin steckst, dann ist das. Für die Charaktere garantiert, das ist garantiert eine Katastrophe, ein Schiffsunglück. Ja.
Ja.
Von der Intensität her wäre bestimmt super unangenehm, sowas auszuspielen. Ich würde jetzt, glaube ich, kein explizites Abenteuer jetzt nur um eine Schiffskatastrophe drumherum machen, aber ich glaube, so als Element, um die Handlung voranzubringen oder wirklich um die Dramatik zu steigern, ja, schon. Aber ja, wie gesagt, doch. Das kommt echt auf die Perspektive an. Ja? Wenn du da drauf bist, ist es eine Katastrophe. Ja? Wenn du halt irgendwo, keine Ahnung, 1000 Kilometer weit weg bist und hörst, ach, da ist ein Schiff untergegangen. Ja, da hast du halt diese Distanz dann. Ja, und das ist, ja, kommt halt nicht so nah an dich heran.
Ja. Aber da greifen ja wieder unsere zwei Eckpfeiler der Definition. Ist es nicht abwendbar und wälzt etwas um oder ist irgendwie zerstörerisch? Und wenn man den Rahmen klein macht, zum Beispiel ein Schiff, auf dem man ist, oder der Planet, auf dem man ist, die Dynamik ist ja die gleiche dann im Endeffekt. Also greift das ja schon. Narne hat ganz viel uns geschrieben. Er hat sogar uns ein PDF, also mir ein PDF geschickt mit seinen Kommentaren, was er schon mal gemacht hat, was ich ganz toll finde. Er ist viel auf OT-Katastrophen eingegangen. Aber wir hatten ja schon gesagt, Narne, danke erstmal dafür fürs Zuschicken und darauf gehen wir diese Folge nicht ein. Aber er hat zwei schöne Beispiele genannt. Das wird dich vielleicht freuen. Daniel, Shadowrun-Beispiele. Und zwar, einmal geht es darum, ein früherer Plot sah in den Harlekin-Kampagnen unter anderem vor, dass die Trennschicht zwischen verschiedenen Dimensionen sehr dünn wurde und sogenannte Horrors in unsere Welt eindringen. Hier wurde damals eine Verbindung zu Earthdawn gezogen, die im Endeffekt nicht weiter verfolgt wurde. Also kosmische Katastrophen gibt es auch, kann es auch geben, auch wenn man Cthulhu oder so spielt. Und ein weiteres Beispiel, ich musste auch mal Shadowrun spielen, glaube ich, weil das klingt echt cool. Da sind wir wieder bei, ist es immer zum Schlechteren? Hier hast du ein Beispiel, dass es zum Guten benutzt wurde, in großen Anführungszeichen. Chicago wurde in früheren Shadowrun-Zeiten langsam, aber sicher durch Insektengeister übernommen. Alter, wie das schon klingt. Geil. Dies gipfelte dann darin, dass man eine Atombombe in der Stadt zündete, um dieser Plage Herr zu werden. Heute, also in der aktuellen Timeline, ist dieser Bereich immer noch fröhlich am Strahlen. Also eine Katastrophe herbeiführen, finde ich zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit. Was haltet ihr davon, wenn man zum Beispiel den SpielerInnen irgendwann vor die Position stellt, eine Katastrophe zu verursachen, um irgendwas zu vernichten, aber dann auch den Landstrich zu verwüsten und so weiter. Was haltet ihr davon, als Katastrophen so zu benutzen? Also wirklich als Entscheidungsproblematik. Ist das zu salopp? Ist das euch zu platt? Findet ihr das gut? Habt ihr das schon mal gemacht? Würdet ihr das machen? Wie steht ihr dazu?
Ich finde das fantastisch. Ich habe das noch nie gemacht. Und ich liebe es, Charaktere vor absolute Dilemmata zu stellen. Und das ist ja wohl ein absolutes Dilemmata, um zu sagen, tue ich das und rette damit X, aber vernichte Y oder lasse ich es bleiben und in dem Wissen, dass dann aber X vernichtet wird, zum Beispiel. Ich finde das fantastisch. Ja. Und nein, ich würde nicht Spieler sein wollen in so einer Runde und ich würde es trotzdem genießen, wenn ich es wäre, diese absolute Ohnmacht im gewissen Grad als Charakter halte ich das aus, als Spieler nicht unbedingt, aber als Charakter. Fantastisch, ja, tut es, sehr gut.
Ich denke, da kommt es aber tatsächlich auch auf die Gruppe drauf an, mit der du da spielst. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Gruppe hätte, die halt wirklich sehr drauf erpicht ist, weißt du, so Rollenspiel, Storyline, Tiefgang und du gibst denen dann so ein Dilemma, kann ich mir echt vorstellen, dass es dazu echt richtig guten Diskussionen am Spieltisch kommt. Ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, so ein schweres Thema mit, keine Ahnung, irgendeiner Dungeon-Crawl-Hau-drauf-Gruppe, ja, die da vor die Wahl zu stellen, weil ich glaube, dann würden da die Entscheidungen einfach zu salopp ausfallen, dass man sagt so, ja klar, schmeiß doch die Bombe, alles okay. Das würde ich dann, ich glaube, ich würde es da tatsächlich so ein bisschen auf die Gruppe, von der Gruppe abhängig machen, ob ich so ein Szenario dann tatsächlich bespiele, wo die dann so eine heftige Entscheidung treffen müssten. Ja, da bin ich, glaube ich, einfach so zu sehr Storyteller als Spielleiter, ja, dass bevor ich dann ja, so etwas aus der Hand geben würde, wenn das nachher einfach so abserviert wird, ja, so als, ja klar, nehmen wir in Kauf, zünd doch die Bombe, alles okay.
Ja, ich finde das auch sehr gut, aber wie viele Dinge, die so, ich sag mal, einfach extrem sind, würde ich halt echt aufpassen, das nicht so inflationär zu verwenden. Also ich sag mal, du spielst eine Kampagne, mit Kampagne meine ich irgendwas, was wirklich lange dauert, jahrelang. Muss nicht die G7 sein, muss auch nicht DSA sein, dann würde ich da halt nur an einem Punkt wirklich diesen roten Knopf Ja-Nein-Dings einbauen, weil das sonst auch irgendwann wird wie so ein 50er-Jahre, Schwarz-Weiß-Serie, wo am Ende es dann immer darum geht, dass irgendwie der Green Hornet dann die Welt rettet oder nicht. Jedenfalls, da würde ich mit aufpassen, ansonsten finde ich das auch eine gute, eine tolle Sache. Und um jetzt nochmal den Bogen zu Josi zu schlagen, diese Katastrophe kann ja auch eine persönliche sein. Also opfert man sich oder eine Person für die Rettung und so weiter. Also da sind wir wieder dabei, dass es im Kleinen wie im Großen gleich funktioniert. Also irgendetwas, was man tun muss, was nicht rückgängig gemacht werden kann und was umwälzt, aber auch was Großes bewirkt. Also spannend. Habt ihr da draußen das schon mal gemacht? Ich frage jetzt mal die Community, also bitte her mit euren Beispielen.
Ja, ihr Lieben, und mit diesem Aufruf und Auswurf geistiger Umnachtung möchte ich mich verabschieden, Meister Henny, noch einmal aus dieser Folge Katastrophen Nummer 1. Teil 2 folgt dann auf dem Fuße am letzten Sonntag im Mai, wo wir uns mit weiteren Katastrophen und Arten und Auswirkungen von Katastrophen befassen. Dann folgt aber im Juli, dem letzten Sonntag, eine Kummerkastenfolge, die wir ja immer wieder mal in Rotation machen, wo ihr uns eure Fragen, Sorgen, Nöte und so weiter schicken könnt und wir nehmen uns deren Lösungsansätzen an oder geben unsere Remoulade dazu. Also schickt uns gerne Fragen dazu. Wir haben auch bei Discord und Instagram und Mastodon dazu schon einen Aufruf gestartet und Facebook. Und könnt ihr aber natürlich auch gerne auf diese Folge reagieren, wenn ihr das hört. Und wenn wir noch rechtzeitig die Frage erhalten, dann werden wir sie dort versuchen zu beantworten oder wir nehmen sie in unseren Pool auf Fragen auf. Also scheut euch nicht, so oder so sind wir gespannt auf eure Fragen. Bis dahin verbleibe ich erstmal als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner dankbar im Namen von meinen Mitmeisterinnen Daniel und Josi. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag mit den Schwafelhelden natürlich wieder. Bleibt gesund und rollt die Würfel.